herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Heute wollen wir mal so eine kleine Philosophenrunde über Edge KI machen. Aber zunächst möchte ich natürlich wieder meinen Co-Host begrüßen. Hallo Manuel.
Hallo Stefan. Schön auch bei dieser philosophischen Runde dabei sein zu dürfen.
Ja, freut mich auch. Ich meine, wir reden natürlich in der Firma, hier in der Solectrix, öfter darüber, ne, was mit Large Language Modelle mittlerweile möglich ist, was wir eben auch im Bereich Computer Vision mit KI machen. Und ja, das hat uns dazu gebracht, da mal ein bisschen drüber zu philosophieren, weil wir natürlich schon sehen, oder, dass in den letzten Jahren hier viel passiert ist, aber ja, vielleicht auch wegen unserer Einschätzung, oder, welchen Stand man erreicht hat.
Genau, und ich denke an der Stelle die Einladung an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir philosophieren jetzt mal so ein bisschen, so wie wir das sehen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn da die ein oder andere Meinung dann auch mal zurückkommt, ob sie ihr derselben Meinung seid oder nicht oder ganz anders seht. Von daher das gleich am Anfang mal vorne weggeschickt. Und dann steige ich auch mal ein, weil du hast ja jetzt schon LLMs genannt, also Large Language Models, die ja oft einfach auch serverbasiert sind, wo man sagt, Mensch, ich habe irgendwo einen performanten Server, mit dem kann ich reden und der kommt zurück. Wir wollen uns ja jetzt heute ein bisschen mal so generell um Edge AI kümmern. Da habe ich tatsächlich vor sehr kurzer Zeit einen Artikel gelesen, da ging es um den Wirtschaftsstandort Deutschland als solches im Allgemeinen und was Deutschland mit KI und allem macht. Und das ist natürlich, KI ist immer so ein bisschen ein Buzzword. Da wird alles reingeschmissen, was man mit einer gewissen Art von Algorithmik erschlagen kann. Und du hast auch schon jetzt gerade eben einen schönen Abriss gegeben. In der Breite der Bevölkerung sind LLMs einfach, das ist KI. Dann gehe ich quasi ins nächste Tool, habe irgendwie ein Bildverarbeitungstool oder Bearbeitungstool, kann mir irgendwie Bilder generieren oder analysieren oder was auch immer. Und wir, da ging es im Artikel auch drum, wir reden jetzt weniger davon, dass ich mich am Rechner hinhocke und quasi einen Server habe, der mir das berechnet oder generiert oder was auch immer, sondern dass ich in der Edge bin, also sprich im Device als solches. Es ist immer dann interessant, wenn es um geringe Latenzen geht. Also wir sind ja jetzt hier, ne, von Unternehmensseite her auch ganz oft in der Maschine, und wenn es dann darum geht, irgendwelche Personen zu erkennen für eine Umfeldüberwachung, also wenn es da um sicherheitskritische Anwendungen geht, dann habe ich nicht immer die Zeit, dass ich sage, okay, ich streame jetzt mal das Bild an irgendeinen Server, der soll eine Auswertung machen und schickt mir das Ergebnis zurück, sondern ich brauche es direkt in der Maschine, on the Edge, also Edge AI. Und da stand eben in diesem Artikel, dass da Deutschland sehr stark aufgestellt sei.
Genau, wie du sagst, ne? Also man nutzt es, wenn es Richtung Echtzeit geht, Zuverlässigkeit, wenn vielleicht auch Sicherheit im Allgemeinen, das wird ja im Englischen eigentlich ganz gut unterschieden, einmal Security und einmal Safety, wenn das eben eine Rolle spielt. Und ja, wie du sagst, ne, wenn man im Bekanntenkreis über KI spricht, kommt relativ schnell immer ChatGPT und was damit alles möglich ist. Aber ich sag mal, die echten Erfolge und wo wir, da würde ich dir recht geben, in Deutschland wirklich auch stark sind, ist eigentlich tatsächlich alles, was Richtung eingebetteter KI geht, Richtung Computer Vision, also automatisierte Analyse von Bildern auf irgendwelchen Geräten. Da hat man wirklich auch das Gefühl, dass da, ja, dass man da sehr weit ist. Ne? Solche KIs werden in Seriengeräten eingesetzt, im Auto, in irgendwelchen Spezialfahrzeugen, in Roboter, in Automatisierungsanlagen. Also ganz breiter Einsatz irgendwo. Die sind sehr zuverlässig mittlerweile. Was wir manchmal kurios finden, ne? Weil ich sag mal, so der echte Hype, den hat man ja eher bei den Large-Language-Modellen, ne, wo man dann Diskussionen hat, ja, ich habe gestern mit ChatGPT geredet, und da denkt man immer, ja, aber verstehst du denn wirklich, was da passiert? Ne? Weil wenn man dann ein bisschen auch mit Experten drüber spricht, kommt ja auch relativ schnell das Thema auf, dass man das Gefühl hat, dass sich gerade da vielleicht in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel bewegt hat, ne? Als gerade bei ChatGPT die Version 3 rauskam, das war nochmal wirklich so ein großer Fortschritt, fand ich. Und mit den neueren Versionen, es sind mehr so mini-evolutionäre kleine Schritte. Ne? Ich finde, man bräuchte da vielleicht noch so ein paar Revolutionen, dass solche KIs wirklich Dinge ersetzen können, von denen man jetzt schon spricht. Ne? Also, dass manche Berufsgruppen von KI ersetzt werden. Klar ist das ein tolles Werkzeug, aber wenn man sich wirklich sehr intensiv damit auseinandersetzt, auch was dann in so einer KI passiert, was so ein Large Language Modell ausgibt, dass das teilweise nur von Token zu Token sich überlegt, wie die Ausgabe sein muss, ist man, wenn man es eben vergleicht zu den Themen, die wir haben, ne, wo es um eine Bildanalyse geht, um diese Edge-KI-Themen, da hat man schon das Gefühl, dass wir auf einem viel stabileren Stand sind, ne, wo man wirklich sagen kann, nee, das ist jetzt nichts, wo man experimentieren kann, sondern da wird wirklich analysiert, ist da eine Person oder ist da keine, muss ich eine Maschine, muss ich da notaus automatisiert einleiten, und da tut sich viel. Auf der einen Seite, ne, sieht man ja auch an den ganzen Chips, an den ganzen Plattformen, also da spielt auch nicht nur mehr eine Firma wie Nvidia eine Rolle, die jetzt auch wieder in der Presse ist mit ihren neuen Bausteinen und so weiter, sondern auch ganz viele andere SoC-Hersteller wie ein Qualcomm, wie ein Umbrella, aber natürlich auch dedizierte AI-Beschleuniger, wie das ein Halo ist oder andere, die sich jetzt da auf dem Markt tummeln, wo man sieht, da tut sich viel, wo wir aber irgendwie jetzt auch, glaube ich, langsam feststellen, wäre schon auch schön, wenn sich vielleicht in manchen Aspekten auch noch ein bisschen mehr tun würde, ne? Was vielleicht die Software angeht, was so die Integration angeht, in eine Applikation rein, oder wo wir das Gefühl haben, da müsste schon auch, also ein, zwei Revolutionen bräuchte man schon noch.
Und da würde ich tatsächlich mit einem philosophischen Diskurs anfangen, denn ich habe mal auch wieder gelesen, vor langer, langer Zeit, ich weiß gar nicht, wo ich die Zeit hernehme, so viel zu lesen, aber da ging es um die VR-Technologie. Und da ging es dann darum, dass es quasi Mitte der 2010er Jahre, also 2015 rum, einen riesen Hype gab mit VR-Brillen, und das ist das Next Big Thing. Und da ging auch die Entwicklung steil nach oben, und dann danach kam so ein Plateau, wo quasi nicht mehr der große Wurf kam. Und da hatte ich dann gelesen, dass es bei neuen Technologien eigentlich der normale Zyklus ist. Es kommt eine neue Technologie, die wird dann gehypt. Man kann relativ schnell viel Fortschritt generieren. Und dann ist es irgendwann so auf einem Art von stabilen Plateau, wo man einfach sagen muss, okay, jetzt gibt es keine, wie du es beschrieben hast, sehr schön, keine großen Würfe, aber quasi kleine, konstante Verbesserungen, die für die, die in der Technologie sind, die die Technologie nutzen, immer wieder eine schöne Verbesserung mit sich bringt, aber am Ende vom Tag nicht der große Wurf ist. Und dann erst nach, keine Ahnung, Zeit X, mehreren Jahren, kommt dann die nächste Evolutionsstufe und dann geht es wieder hoch. Also zum Beispiel hat man es ja auch bei den LLM-Models auch gesehen, die gab es ja schon länger. Es gab ja schon länger diese Art von Algorithmik, und dann ist lang so kleine Verbesserung, und dann kam irgendwann, wie du sagst, ChatGPT mit der Version 3, und dann gab es wieder so diesen wichtigen Hub nochmal auf eine neue Stufe. Und auch da habe ich so das Gefühl, auch das ist wieder ein bisschen am Abflachen. Es geht nicht im selben Maße, wie es mal während, keine Ahnung, vor ein, zwei Jahren, da gab es immer einen riesen Hype rund um ChatGPT und die LLMs, dass das jetzt auch wieder am Abflachen ist. Und ich denke, wir sind auf diesem Plateau, also wie du es schon beschrieben hast. Und natürlich ist es jetzt auch schon seit ein paar Jahren so, dass wir auf diesem stabilen Plateau sind. Du hast es ja vorhin auch schön gesagt, also Chiphersteller wie Nvidia sind jetzt nicht mehr die Platzhirsche an der Stelle, gerade im Edge-AI-Bereich, sondern eben so jemand wie Halo, hast du vorhin ja schon gesagt, aber auch andere, ne? Ich würde ganz klar sagen, da gibt es auch weitere. Und an der Stelle denke ich, dass es nicht mehr lang dauern wird, aber jetzt ist die Glaskugel, mein Freund, dass es nicht mehr so lange dauern wird, bis wir da die nächste Evolutionsstufe dann sehen. Denn wir sehen eben, dass, oder ich sehe, ich rede jetzt mal nur von mir, dass es, wie du gesagt hast, ein Qualcomm, ein Umbrella, die Chips, die quasi einen AI Accelerator, eine NPU dann quasi integriert haben, die gibt es jetzt immer mehr. Und es wird dann den nächsten Wurf geben, wo jemand das neu denkt, die ganze Geschichte, und dann wird es quasi die nächste Evolutionsstufe geben. So wäre jetzt mein Gedanke, meine Hoffnung. Und also ich denke, seitens Solectrix sind wir da ganz gut vorbereitet. Wir haben ja quasi flexible Plattformen, wo wir sagen, wir können mal den integrieren. Und das heißt, wir wären bereit. Jetzt ist die Frage allerdings, wann kommt dieser Hype, dieses nächste große Ding?
Genau, also ich sag mal, bei den großen Modellen, was mir da einfach abgeht, ist, dass man auch über eine vernünftige Architektur nachdenkt. Ne? Da hat man jetzt in den letzten ein, zwei Jahren eher das Gefühl, dass die LLMs einfach nur halt mehr aufgeblasen werden. Ja. Aber um wirklich da eine Zuverlässigkeit reinzubringen, ähnlich wie man es in der Softwareentwicklung bei uns macht. Ne? Letztendlich ein gutes Produkt zeichnet sich aus, wenn es auch drunter eine gute Softwarearchitektur hat. Ne? Und muss man eigentlich bei den LLMs auf der einen Seite auch, denke ich, anfangen, über eine mal grundlegende Architektur nachzudenken, gewisse Sachen vielleicht auch zu partitionieren. Und in unserem Bereich fehlt mir es auch manchmal ein bisschen. Ne? Also, dass man wirklich zum einen viel flexibler wird, was die Software angeht, die ein Chiphersteller aus unserer Sicht einfach auch mitliefern muss. Also das ist schon wesentlich besser geworden. Ne? Also Gottes Willen, so wenn man jetzt die Zeit 5 Jahre oder länger zurückdreht, was wir da für Aufwände getrieben haben, um irgendwelche neuronalen Netzwerke an den Start zu kriegen. Ich erinnere mich da, dass da mal so eine Slide rausgekommen ist mit den Kürzel WTF-Moments. Da ist man natürlich schon viel weiter, ne? Aber es werden meistens immer nur die alten Standards unterstützt. Man tut sich da immer noch schwer. Ich meine, klar, ein Chiphersteller will vor allem seine Chips verkaufen, aber Software ist natürlich mittlerweile so ein großer integraler Bestandteil, dass man da auf der einen Seite mehr tun muss und wie du sagst, man braucht eigentlich eine Gesamtarchitektur, wo man hier auch ja, flexibel partitionieren kann. Da finde ich uns auch gut aufgestellt oder mit unseren Ansätzen, dass wir immer schauen, dass wir, wenn es Richtung SoCs geht, wenn es Richtung Beschleuniger geht, Gesamtarchitekturen hier sehr variabel unterwegs sind und selten an eine fixe Architektur uns selber binden, ne? Sondern dass wir sagen können, okay, wir können da vielleicht nochmal einen Safety-Schirm außenrum legen oder wir können noch eine Überwachung mit reinnehmen, weil es halt am Ende vom Tag nicht nur einfach darum geht, dass ein YOLO-Netz, wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, auf irgendeinem Beschleuniger besonders performant läuft. Das ist ja nur der Anfang der Reise. Ne? Es ist ja die Frage für meine Applikation, für die Serie, für die Anwendung, die ich habe, ist es wirklich das Netz? Brauche ich was Besseres? Gibt ja auch viele KI-Firmen, mit der wir zusammenarbeiten, die gehen ja dann auch einen Schritt weiter. Die überlegen sich ja dann nochmal ganz spezielle Netze für ganz spezielle Anwendungen, was man natürlich auch irgendwo tun muss. Nur dann brauche ich halt wirklich die Unterstützung, um da auch geschmeidig in ein Seriengerät reinzukommen.
Genau, das ist ein total wichtiger Punkt von dir, weil im Prinzip die Softwareentwicklung ist ja inzwischen eigentlich ein Riesenpunkt, ein Riesenkostentreiber am Ende vom Tag auch fürs System. Und genau, wie du sagst, das muss einfach geschmeidig passieren. Und ja, da hast du wohl recht. Da kann jeder Hersteller von Chips natürlich ein bisschen mehr machen oder eben mit Firmen wie uns zusammenarbeiten, die einmal diese WTF-Momente durchlebt haben und dadurch eine gewisse Erfahrung haben.
Genau, weil ansonsten ist es natürlich manchmal mühsam, unterschiedliche Chips gegeneinander zu vergleichen, aufzuwiegen. Absolut, ne? Das sind dann aus Seiten des Chip-Herstellers oder von den Präsentationen ja manchmal Nuancen. Nur es kommt halt darauf an, wie gut oder schlecht ich meine Applikation machen kann. Ne? Wie gut kriege ich vielleicht so eine Optimierung wie ein Pruning da rein? Wie viel Frames pro Sekunde kann ich dann wirklich in meiner Applikation für eine gewisse Detektion, die ich mit dem Chip, mit dem neuronalen Netzwerk machen will, was erreiche ich da wirklich? Du hast ja schon auch angesprochen, die Latenz, die Durchlaufzeiten. Ich muss halt ganz viel berücksichtigen, neben der Tatsache, dass ich vielleicht auch manchmal einfach Chips brauche mit einem erweiterten Temperaturbereich oder wo ich dann vielleicht auch mal Fusi-Aspekte noch hinzupacke. Ja, das ist natürlich ein extrem breites Feld, wo wir halt mittlerweile eigentlich erwarten, dass es verschiedene Gewichtsklassen vielleicht gibt, oder? Also irgendwelche smarte Chips, wenn ich sehr wenig Tops-AI-Performance brauche, dass ich dann aber auch hochskalieren kann, dass ich aber irgendwie viel besser werde, wenn es um Standards geht, wenn ich um selbstmodellierte, eigenmodellierte Netze, wenn ich mit so einem Ansatz da rangehe. Also da, ja, wie du gesagt hast, manchmal reichen vielleicht Evolutionsschritte aus, aber ich sage mal, wir sehen halt auch viele Themen, wenn es viele querschneidende Aspekte gibt, wo wir einfach das Gefühl haben, da braucht es in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht schon nochmal zumindest eine Revolution.
Ja, ja, schön gesagt. Und wir haben das Thema rund um Data Security noch überhaupt nicht angesprochen. Das wäre ja auch nochmal ein Riesending. Aber das wird ein Thema einer anderen Folge. Denn wenn ich auf die Uhr schaue, dann haben wir schon deutlich überschritten heute die Zeit. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wie immer der Hinweis und heute ganz explizit an die Hörerinnen und Hörer, die E-Mail podcast@solectrics.de. Wir freuen uns wirklich drauf, wenn wir hier mal ein paar andere Ideen, Gedanken, Meinungen bekommen, denn auch das hilft uns und wir würden dann natürlich sehr gerne in einer nächsten Folge genau auf diese Meinungen, Ideen und Gedanken eingehen.
Und ansonsten wünschen wir wieder eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao.